Gott hat Jesus auferweckt. So schallt es heute um die gesamte Welt. Facebook ist voll von der Botschaft, die Christen seit 2000 Jahren bekennen, voll von einer Botschaft, die nach menschlichen Maßstäben und Möglichkeiten das Unmögliche verkündet. Ein Mensch ist von den Toten auferstanden. Das Undenkbare ist geschehen und das Unumkehrbare wurde umgekehrt. Die Auferstehung, die höchstens als Gedankenexperiment zulässig erscheint, wird nicht etwa als schöner Gedanke verkündigt, sondern so, wie sie die ersten Augenzeugen verstanden haben, als historische Realität. Gott hat Jesus auferweckt, körperlich auferweckt, anfassbar auferweckt, wirklich und wahrhaftig auferweckt. Ich weiß nicht, ob uns immer bewusst ist, wie revolutionär diese Botschaft ist. Gott hat Jesus auferweckt. Das ist tatsächlich der Siegesruf einer Revolution von ganz oben. Es ist der Siegesruf, dass Gott selbst die Herrscher der alten Weltordnung entmachtet hat, dass ihre Gesetze nicht mehr gelten, dass der Tod nicht mehr endgültig ist, weil die Sünde ihrer Macht beraubt wurde. Gott selbst hat diesen Sieg, diese Revolution für uns errungen. Unter der alten Ordnung hatten und haben Sünde und Tod das Sagen über die Menschheit. Sünde heißt, wir Menschen haben Gott nicht mit ganzer Kraft und allem, was wir sind, geliebt. Wir haben unsere Nächsten nicht wie uns selbst geliebt. Sünde ist das Gegenteil von Liebe und deshalb bedeutet Sünde Feindseligkeit gegenüber dem Gott der Liebe. Sie treibt uns Menschen weg von Gott, weg von dem, der aller Schöpfung das Leben schenkt und es erhält. Und fern von unserem Lebensspender finden wir uns im Machtbereich des Todes wieder. Sünde und Tod arbeiten Hand in Hand, um uns zu zerstören. Am Karfreitag noch schien deren Macht unantastbarer denn je. Als die Menschen den Sohn Gottes am Kreuz auf brutalste Weise ins Jenseits schickten, schien alles zu Ende. Die, die ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt haben, als von Gott erwähltem König, diese Hoffnung wurden mit Jesus am Kreuz zerstört. Auch die Jünger begreifen am Karfreitag nicht, dass Jesus für sie stirbt und dass er durch seinen Tod den entscheidenden Sieg über ihre Sünde und den Tod erringt. Sie begreifen nicht, dass Jesus am Kreuz Frieden geschaffen hat. Frieden zwischen Mensch und Gott. Gott selbst hat ja dort am Kreuz diesen teuren Preis dafür gezahlt, dass wir die Strafe für unsere Sünde nicht selbst tragen müssen. Und als der Erdbeben am Karfreitag erbebt, da begreifen die Jünger noch nicht, dass dieses Beben symbolisiert, dass Gott durch Jesus die Grundordnung der Welt erschüttert hat, dass Friede mit Gott endlich möglich ist. Und am Ostermorgen, da erbebt der Boden ein zweites Mal. Und mit ihr erbeben die Wächter der alten Ordnung. Sie erleben die Stärke Gottes aus nächster Nähe und haben ihr nichts entgegenzusetzen. Sie werden kraftlos wie tot. Der mächtige Engel Gottes tritt vor das Grab, rollt den Grabstein weg und das Grab ist leer. Mit diesem Erdbeben erschallt die Erklärung und der Siegesruf Gottes an alle Schöpfung, dass Jesus am Kreuz siegreich war. Sünde und Tod sind entmachtet durch das Kreuz. Gott hat durch Jesus gesiegt. Kreuz und Auferstehung gehören zusammen. Und sie drehen die Weltordnung auf den Kopf. Der Tote wird lebendig, die lebendigen Wächter wie tot. Der Verlierer am Kreuz ist der größte Sieger der Menschheitsgeschichte. Und auch wir müssen begreifen, die alte Ordnung ist am Ende. Sünde und Tod sind besiegt. Jesus ist der Sieger. Nichts ist mehr so, wie es war, und auch wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Wer die alte Ordnung erhalten will, der lebt gegen Gott, der lebt eine Lüge, denn die neue Weltordnung ist unübersehbar und unbestreitbar angebrochen. Die Auferstehung des Sohnes Gottes kann nicht glaubhaft abgestritten werden. Die Plausibilität der Auferstehung ist unbestreitbar und die Gründe sind offensichtlich. Das Grab ist leer. Zunächst mal eine Behauptung, aber stellt euch mal vor, damals waren einige hunderttausend Menschen in Jerusalem. Die können hingehen und sich vergewissern. Das Grab ist leer. Damals konnte niemand glaubhaft bestreiten, dass das Grab leer war. Es war leer. Auch die Priester und Ältesten haben es nicht verleugnet. Deshalb flüchten sie sich in diese Lüge. In Vers 13 sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Die Jünger haben den Leichnam geklaut. Aha, Moment, die Jünger? Hatten die sich nicht in einem Haus verbarrikadiert vor lauter Angst, dass sie als Nächste dran sind? Die Jünger als furchtlose Kinohelden, die der Gefahr furchtlos ins Auge blicken und sich in einer Kommandoaktion an den Wachen vorbeischleichen, unbemerkt den Grabstein wegrollen und den Leichnam ihres getöteten Anführers mitgehen lassen? Hallo? Da ist der Vorschlag von Tertullian aus dem Jahr 200 noch plausibler, nämlich dass der Gärtner die Leiche geklaut hat, damit ihm die Grabbesucher nicht den Kopfsalat zertreten. Es ist lächerlich. Die Jünger trauen sich nicht mal zum Grab hin. Die Jünger haben Angst, noch zumindest. Denn in wenigen Tagen werden sie furchtlos auf den Straßen verkünden, dass der allmächtige Gott diesen Jesus mit seiner unwiderstehlichen Kraft von den Toten auferweckt hat. Wie verändern sich Menschen in einem so kurzen Zeitraum, wenn nicht durch das, was sie verkünden, nämlich dass Gott Sünde und Tod die Macht genommen hat und dass Jesus wirklich siegt? Aber an diesem Morgen sind die Jünger von dieser Furchtlosigkeit sehr, sehr weit entfernt. Sie sind verbarrikadiert und die Frauen gehen zuerst. Und sie werden mit dieser Begegnung mit dem Engel belohnt, der ihnen das leere Grab zeigt. Und hier gibt es für die Glaubwürdigkeit ein echtes Problem. Denn hier stützt sich der Bericht auf das vollkommen unglaubwürdige Zeugnis von Frauen. Ist für uns natürlich schwer nachvollziehbar, aber damals hatte die Aussage einer Frau juristisch und in der Gesellschaft überhaupt kein Gewicht. Und dadurch wird die Vertrauenswürdigkeit des Berichts zumindest aus damaliger Sicht nicht gerade bestärkt. Für uns ist das gut, denn wir sehen, der Bericht beschönigt hier nichts. Wichtiger als gesellschaftlich anerkannte Zeugen sind für die Leute, die diesen Bericht schreiben, den Matthäus, die wahrheitsgemäße Darstellung. Ja, dann waren es eben Frauen. Ich kann nichts dran ändern. Gott hat es so eingefädelt. Wenn der Bericht erfunden wäre, hätte man sicherlich keine Frauen als Hauptzeugen gewählt. Aber so wie es geschehen ist, so wird es berichtet. Die Frauen haben das leere Grab zuerst gesehen. Und irgendwie tut es gut zu sehen, dass Gott sich nicht an menschliche Normen halten muss. Wenn er jemanden von den Toten auferwecken will, dann tut er das auch. Egal, was die Menschen davon halten. Und wenn er das von Frauen bezeugt haben will, dann tut er das. Welcher Mensch will ihm denn Vorschriften machen, was er zu tun und zu lassen hat? Gott ist allmächtig und er hat Jesus von den Toten auferweckt und Frauen bezeugen es, ob es uns passt oder nicht. Die Auferstehung anzuzweifeln ist nicht nur vollkommen unplausibel, angesichts des leeren Grabes, der Ablehnung jeglicher Beschönigung durch die, die es berichten, und auch angesichts dieser unerklärlichen Veränderung im Leben derer, die sie bezeugen. Von Furcht getrieben verbarrikadieren sich die Jünger. Einige Tage später verkünden sie furchtlos diesen Jesus. Die Auferstehung anzuzweifeln schadet vor allem den Zweifelnden selbst. Denn die Auferstehung ist für uns. Und an der Frage, ob wir die Auferstehung glauben oder nicht, macht sich fest, ob wir noch zur alten Ordnung gehören oder zu der neuen, die Gott durch die Auferstehung eingeläutet hat. Wer die Auferstehung nicht glaubt, der möge beten, dass Gott sich seiner Zweifel annimmt. Am Glauben an die Auferstehung macht sich fest, ob wir in Furcht leben müssen oder aber furchtlos im Frieden von Gott. Denn durch die Auferstehung bezeugt Gott, dass Jesus am Kreuz Frieden geschaffen hat. Und wer die Auferstehung glaubt, für den gilt dasselbe, was der Engel hier in Vers 5 zu den Frauen sagt: Fürchtet ihr euch nicht? Ihr habt keinen Grund zu fürchten. Für euch ist das hier das Ende der Furcht. Gut, wenn ihr euch Vers 8 anschaut, dann seht ihr, sie fürchten sich schon ein bisschen. Sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und das ist irgendwo verständlich. In der Begegnung mit dem Engel begegnen sie der Machtfülle Gottes, erleben sie aus nächster Nähe. Und daran muss man sich, glaube ich, erstmal gewöhnen. An die Kraft Gottes, die wir in den Ereignissen der Auferstehung spüren, müssen auch wir uns erst einmal gewöhnen. Denn dieselbe Kraft ist auch an uns wirksam. Das müssen wir begreifen. Vielleicht erinnert ihr euch aus der Epheser-Predigtreihe noch an die Worte des Paulus in Kapitel 1, Verse 19 und 20. Da sagt Paulus: Die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist dieselbe, die er in Jesus wirksam werden ließ, als er ihn aus den Toten auferweckte. Auch wir erleben diese Kraft an uns, wenn wir zum Glauben an den Herrn Jesus kommen oder wenn wir die alte Weltordnung abschütteln und in der Kraft der Auferstehung der neuen entsprechend leben. Kraft bringt immer Veränderung und manchmal kann uns diese Veränderung aber abschrecken. Neulich hat ein lieber Freund abgelehnt, an Jesus zu glauben, weil sich sonst sein ganzes Leben ändern müsste. Er hat das begriffen, ja, sein ganzes Leben müsste sich ändern. Aber dass er deshalb lieber einer Lüge anhängt, das tat schon weh. Ich bete weiterhin, dass Gott ihm Barmherzigkeit zeigt, damit er doch noch zum Glauben kommt. Aber ich kann es ja irgendwie auch selbst nachvollziehen. Das Leben in der Nachfolge wurde von Jesus in Matthäus Kapitel 16 so beschrieben. Ich kann es euch mal kurz vorlesen. Oder vielleicht habt ihr auch eure Bibel mitgebracht. Könnt ihr Matthäus 16 Vers 24 können wir das mal nachlesen. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Da scheint es sicherlich einfacher, wenn alles beim Alten bleibt. Mir geht es manchmal auch so. Lieber verdränge ich diese Kraft. Lieber verdränge ich die Notwendigkeit zur Veränderung. Ich spiele lieber auf meinem iPad. Oder ich lese Nachrichten. Oder ich scroll in Facebook hoch und runter, um irgendwas Neues zu finden. Lieber das, als mich verändern zu müssen. Denn wenn ich mich im Gebet oder im Bibellesen tatsächlich auf Gottes verändernde Kraft einlassen müsste, dafür fehlt mir die Kraft. Was ich in einem solchen Moment natürlich begreifen muss, ist, dass die Kraft Gottes nicht nur Veränderung einfordert, uns die Notwendigkeit vor Augen führt, sondern dass diese Kraft uns auch dazu befähigt. Sie bewirkt diese Veränderung. Und letztendlich kommt es nur darauf an, dass wir uns darauf einlassen, auf diese Kraft. Gottes Kraft wirkt ja immer aus Liebe. Deshalb brauchen wir keine Furcht vor dieser Kraft haben, so wie die Wächter Furcht haben und wie tot werden und die Frauen auch noch so ein bisschen Furcht haben. Wir brauchen keine Angst vor der Kraft der Auferstehung haben. Gott wirkt aus Liebe. Und wir können uns im Vertrauen auf Gott auf Veränderungen einlassen, die diese Kraft in uns bewirkt. Wir sollten uns also daran erinnern, fürchten müssen nicht wir uns. Fürchten müssen sich allerdings die, die sich Jesus entgegenstellen. Die, die die Auferstehung verleugnen. Denn Jesus ist von den Toten auferstanden, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und ihm, so haben wir das am Ende gelesen in Vers 18, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn wir die Auferstehung abstreiten und uns gegen Jesus stellen, dann stellen wir uns gegen den, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Aber wir tun das nicht. Und deshalb dürfen wir uns mit den Frauen in Vers 8 freuen. Mit großer Freude laufen sie und verkünden es. Ihre und unsere Hoffnungen haben sich bewahrheitet. Jesus ist König. Jesus ist auferstanden. Jesus ist Herr und Erlöser. Er hat den Sieg über Sünde und Tod gewonnen. In der Auferstehung legt Gott Zeugnis ab und sagt, Jesus ist mein geliebter Sohn. Jesus ist der mächtigste Mensch der Geschichte und schaut, wie er seinen Freunden begegnet. Vers 9. Als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Am Palmsonntag haben wir Jesus als demütig kennengelernt. Und hier sehen wir dieselbe Demut. Er heißt die Menschen in ihrer Unvollkommenheit, sie haben ja noch Furcht, vollkommen. Er heißt sie willkommen. All die, die sich seiner Regierung unterstellen. Und wenn wir weiterlesen, Vers 10, da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. Er bezeichnet diese Menschen, die mit ihm gingen, die ihm nachfolgen, als Brüder und Schwestern. Wäre es nicht so, dann bliebe uns nur die Furcht. Aber so begrüßt uns der König dieser Welt mit herzlichen Worten. Er nennt uns auch Schwestern und Brüder. Und da verschämt er sich auch kein bisschen, denn gerade für uns ist er ja am Kreuz gestorben. Wir sind wertvoll für ihn. Durch Kreuz und Auferstehung werden wir ja erst zu Schwestern und Brüdern unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden Teil von Gottes Familie durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Gott selbst wird unser himmlischer Vater durch das, was Jesus bewirkt hat. Was für ein Geschenk Gott uns da macht durch unseren Herrn Jesus Christus. Große Freude ist ja überhaupt kein Ausdruck, wenn wir die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters für uns begreifen und beginnen zu spüren. Jesus ist unser mächtiger Bruder. Gott ist unser lieber Vater. Unsere Feinde sind entmachtet. Das ist die unglaublich gute Wirklichkeit dieser neuen Weltordnung. Und diese Wahrheit beginnt Menschen zu verändern. Gott stellt nicht nur die Welt auf den Kopf, er verändert auch unser Leben. Er macht uns heil. Die Niedergeschlagenheit der Frauen wird zu großer Freude. Noch ein paar Tage und die Furcht der Jünger wird zu Furchtlosigkeit. Sie nehmen ihr Kreuz auf sich, verleugnen sich selbst, gehen hinaus in die Welt und verkünden, dass Jesus, der Gekreuzigte, auferstanden ist. Damit diese guten Änderungen auch bei uns geschehen, müssen wir uns auf die Auferstehung einlassen. Und es kann sein, dass wir es verdrängen. Es kann sein, dass die Furcht uns davon abhält, diese notwendigen Veränderungen in unserem Leben, die diese Kraft in uns bewirken will, dass wir uns darauf einlassen. Vielleicht fühlt es sich einfach sicherer an, wenn wir die Auferstehung einmal im Jahr an Ostern für uns nehmen, aus dem Schrank holen, uns dann pflichtbewusst darüber freuen und sie dann für den Rest des Jahres wieder in den Schrank stellen. Eine Überdosis Auferstehung könnte riskante Nebenwirkungen haben. Unser Leben könnte sich nachhaltig verändern. Wir liefen Gefahr, dass wir uns tatsächlich verleugnen würden, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen würden und Jesus nachfolgen würden. Gott bewahre. Wenn wir die Kraft der Auferstehung aus unserem Leben fernhalten wollen, dann werden wir auch die notwendigen Anpassungen in unserem Leben nicht aktiv angehen können. Heilung wird nicht stattfinden können. Die Furcht, die Freudlosigkeit, die Niedergeschlagenheit und die innere Leere der alten Ordnung werden unser Leben bestimmen, bis wir uns auf die Auferstehung und die Kraft, die Gott darin gewirkt hat und offenbart hat, darauf einlassen. Und wer sich auf die Medizin der Auferstehung einlässt, der wird seine Freude darüber nicht mehr für sich selbst behalten können. Wer wirklich begriffen hat, wie grundlegend Gott in die Welt eingegriffen hat, durch die Auferstehung und durch das Kreuz, der kann nicht länger still sein. Und ihr seht hier auch, dass Verkündigung ein ganz, ganz zentrales Thema wird. Schaut euch das an, Vers 7. Geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Vers 8. Sie liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Vers 9. Als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, da begegnete ihnen Jesus. Vers 10. Da sprach Jesus zu ihnen, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Und dann natürlich das Ende, Vers 19, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Manchmal sind wir nicht so anders als die Wächter. Genauso tot, weil wir Angst vor der Auferstehung haben. Angst davor, wegen der Auferstehung ausgelacht zu werden. Angst davor, bei anderen wegen der Auferstehung anzuecken. Die Furcht vor anderen kann uns lähmen, so zu leben, in Selbstverleugnung und mit dem Kreuz auf unserem Rücken, wie Gott es von uns will. Morgen ist noch Ostermontag, Dienstag ist Ostern schon wieder rum. Was für ein Skandal, wenn wir die Wirklichkeit der Auferstehung wieder einmotten würden, bis nächstes Jahr an Ostern. Irgendwie wäre das schon bequem für uns, man will ja nicht provozieren, man will mit diesem Lebensstil der Selbstverleugnung. Deshalb ist es doch viel bequemer, nach der alten Ordnung zu leben. Und dann holen wir einmal im Jahr die Auferstehung kurz hervor und stürzen uns danach auf Eier und Schokolade und dann ist das super. Schön entspannt. Aber Schwestern und Brüder, lasst mich das ganz deutlich sagen, das ist nicht Gottes Wille für euer Leben. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Gottes Revolution hat begonnen. Die neue Weltordnung ist da. Lasst uns daran teilhaben und nicht in Furcht weiterleben, sondern lasst uns an dieser neuen Ära wahrhaftig teilhaben, indem unser Leben voll wird mit der Botschaft der Auferstehung und einem Lebensstil, der Gott Ehre bereitet. Wer still ist, der lebt weiter in Furcht. Wer sich fürchtet, der empfindet keine große Freude. Wenn die Auferstehung nicht unser Bewusstsein prägt, dann gibt es keinen Anreiz, so zu leben, wie Gott uns aufruft zu leben. Also der Aufruf an uns alle ist, hinauszugehen. Es allen weiterzusagen. Der Gekreuzigte ist wirklich und wahrhaftig auferstanden. Jesus ist Sieger. Der König ist unser Bruder. Er ruft alle auf, seine Herrschaft anzuerkennen und an seinem Friedensreich teilzuhaben. Also geht hinaus und lebt es vor. Aus der Kraft der Auferstehung, der Kraft Gottes. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich dafür, dass du Jesus von den Toten auferweckt hast. Wir danken dir, dass er den Sieg davongetragen hat, für uns. Wir danken dir, dass er für alle Ewigkeit regiert. Und wir preisen dich, dass wir dich durch unseren Bruder Jesus als Vater kennenlernen dürfen. Wir bitten dich inniglich, lass die Kraft der Auferstehung stark in uns werden. Nimm uns die Furcht vor einem Leben in der Wirklichkeit der Auferstehung. Nimm uns die Furcht vor deiner Kraft und der Veränderung, die sie in uns bewirken will. Nimm uns alle Furcht und öffne unsere Lippen, damit wir von Jesus Christus, seinem Kreuz und seiner Auferstehung und seiner Herrschaft erzählen. Ihm sei alle Ehre, in alle Ewigkeit. Amen.